Janik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Ja, hallo da draußen. Hier ist Haare im Plastik. Nee, hier ist Thunfisch im Ohr. Nee, ach, guck mal, jetzt habe ich mich total verzählt. Also hier ist auf jeden Fall der Lars und der Brian, bist du da?
Ja, ich bin da. Du hast mich schon mit deinem ersten Satz schon wieder kaputt gemacht. Hallo.
Es tut mir leid, Brian, wir sind heute zusammengeschaltet mit zwei anderen sehr, sehr netten Podcast-Kollegen. Und zwar haben wir hier heute in unserem virtuellen Studio zu Gast den Olli und den Thorsten von Plastik im Ohr. Hey, ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Ja, hello. Schön, dass wir da sein dürfen.
Hello. Hallo aus Bremen.
Hallo aus Berlin.
Hallo aus Karlsruhe.
Also das ist eigentlich fast das perfekte, also ein etwas schiefes T, wenn man sich die Deutschlandkarte mal so vorstellt. Ne? Berlin, Bremen, Karlsruhe, ne? From the west side to the east side, from the north side to the south. Oh Gott, was war das? Mike and the Mechanics? Ich glaube schon, ja.
Ein schiefes T und ich heiße Thorsten, ist das eine Ehre.
Ja, das passt ja alles.
Ein gutes Omen für den Rest des Abends. Ja. Ihr Lieben, schön, dass ihr Zeit habt. Kurz zur Erklärung für alle da draußen. Wir haben die Kollegen von Plastik im Ohr kennengelernt in einem Zoom-Meeting, wo sich viele Podcaster von der podcaster.de-Plattform getroffen haben, um sich mal so ein bisschen auszutauschen zu technischen Themen oder auch zu Social Media und tralala hopsasa, auch zum Thema, wie kriegt man Kohle aus seinem Podcast, wenn man das denn will. Und bei all diesen Themen haben wir uns natürlich auch so ein bisschen gegenseitig kennengelernt, haben mal gesehen, was andere Leute so für Podcasts machen. Und bei den Kollegen von Plastik im Ohr bin ich dann hängen geblieben und habe gedacht, oh, die beiden möchte ich mal kennenlernen. Und dann hatte ich die Gelegenheit dazu. Und dann war auch sehr schnell klar, dass wir mal zusammen eine Folge aufnehmen wollen, weil uns, ja, sagen wir mal, uns verbindet ja auch eine, man könnte sagen, eine etwas, ich hätte jetzt gesagt, eine gemeinsame Geschichte. Also nee, wir sind ungefähr alle gleich alt. Einer von uns ist ein kleines bisschen älter, dazu aber später mehr.
Ich weiß auch schon, wer es ist.
Ich habe eine Vermutung.
Wir sind alle so ein bisschen Kinder der 80er und 90er, darauf wollte ich hinaus.
Absolut.
Und wir reden gleich darüber, was Olli und Thorsten so podcastmäßig machen. Unsere Hörer wissen ja, was wir machen. Aber reden wir doch erst einmal über euch beide. Olli, Thorsten, euer Podcast heißt Plastik im Ohr. Sagt doch mal in 3 bis 12 Sätzen, was ihr da eigentlich so macht. Ihr macht das ja schon seit fast 3 Jahren bald, wenn ich richtig gesehen habe.
Soll ich oder?
Gerne.
Thorsten?
Ne, mach du.
Gerne. Also Plastik im Ohr, der Podcast, ist eine Geschichte, die wir seit April 22 jetzt machen. Wir werden also im April ungefähr unser 3-jähriges Jubiläum haben. Wir bringen jede Woche eine Folge.
Wow.
Wir sind immer dienstags am Start. Und ja, es dreht sich in erster Linie um Popkultur. Das hat sich so ein bisschen rausentwickelt. Kennengelernt haben wir uns über eine gemeinsame Sammelleidenschaft von ja High-End-Collectibles im 1.6-Bereich Actionfiguren aus Film, Fernsehen und Computerspielen.
1,6 ist die Maße oder der Preis?
Das ist der, nee 1:6 ist der Maßstab. Über Geld wird grundsätzlich nicht gesprochen. Und ja, darüber haben wir uns kennengelernt und wir haben irgendwie festgestellt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, auch wenn wir relativ unterschiedlich alt sind. Also uns trennen ungefähr 160 Jahre. Aber trotzdem, ja. Der Running Gag bei uns ist, ich habe bei Nosferatu 1922 Uraufführung die Triangel gespielt. Und
da war er schon Mitte 50.
Im Orchester und da war ich schon Mitte 50, kurz vor der Rente genauso. Ja, und die Idee für Plastik im Ohr ist entstanden, eben aufgrund der gemeinsamen Sammelleidenschaft. Und der Titel Plastik im Ohr soll praktisch widerspiegeln, dass wir ja über Figuren sprechen, die aus Plastik sind, aus Kunststoff unter anderem. Und zum anderen auch die Idee, dass man sich ja zum Podcast hören was ins Ohr steckt, nämlich in der Regel irgendwelche Earbuds oder ähnliches, die ja auch aus Plastik sind. Somit war die Idee für Plastik im Ohr geboren. Man sollte das bei Google nicht unbedingt jetzt suchen. Also mittlerweile dürften wir da auch auftauchen, aber es könnte da auch zu etwas anderen Ergebnissen führen. Nichtsdestotrotz hat sich dieser Titel für uns etabliert und ja, wir sind jetzt im dritten Jahr bei 152 Folgen ohne Specials. Von daher macht uns viel Spaß und ja, vielleicht hat Thorsten noch was zu ergänzen.
Ich überlege die ganze Zeit, wann das mit der Triangel entstanden ist. Das habe ich doch, das, ich meine, dass es eine Tatsache ist, aber das haben wir in einem sehr frühen Podcast, haben wir über Nosferatu gesprochen. Und dann habe ich dich geoutet, dass du da ja in diesem Orchester, weil es ein Stummfilm ist, ja die Triangel gespielt hast damals.
Genau.
Und wie das war. Ja, so war das.
Ihr liebt euch, genau, das merkt man schon.
Ja. Das heißt, ihr habt euch ganz klassisch über ein Online-Forum oder was kennengelernt, über eine Facebook-Gruppe oder
wie? Tatsächlich eine klassische Facebook-Freundschaft, ja. Mhm. Also es war wirklich so, wir haben uns geschrieben, haben wir uns kennengelernt über einen Tauschdeal, wir haben Figuren miteinander getauscht, beziehungsweise nicht getauscht, aber der eine hat dem anderen was abgekauft und umgekehrt. Und darüber hat sich eine lockere Bekanntschaft entwickelt, die dann zu so einer Freundschaft geworden ist. Wir haben uns dann geschrieben. Dann haben wir irgendwann die Schreiberei auf ein Smartphone verlegt über einen Messenger und dann ging es mit den Sprachnachrichten los und die hatten dann irgendwann so Hörspiellänge. Also ich habe es tatsächlich schon geschafft, das Zeitlimit von WhatsApp von den 30 Minuten zu knacken und habe nach 5 Minuten gemerkt, dass der gar nicht mehr aufnimmt. Und ja, daraus ist diese Podcast-Idee dann auch entstanden. Es war halt immer sehr gehaltvoll, was wir uns da ausgetauscht haben. Es war dann auch teilweise schwierig, so nach 20 Minuten darauf einzugehen, was gesagt wurde. Und wir haben dann gesagt, wir wollen das eigentlich mal anders machen. Wir hatten Lust, einen Podcast zu machen. Und das Produkt oder das Endergebnis, das hören wir jetzt im Grunde.
Eine kurze Zwischenfrage, bevor die Idee zu dem Podcast kam. Ihr kamt nicht auf die Idee, vielleicht, wenn das Sprachnachrichtenlimit erreicht ist, vielleicht einfach mal zu telefonieren?
Das ist ja so, dass man der Vorteil dieser Sprachnachrichten, die ich eigentlich, als sie aufkamen, verabscheut hatte. Ich habe immer gedacht, wie bescheuert sind die Leute, dass sie sich das anhören. Aber man kann seine Gedanken ja mal so in Gänze bringen. Und die Gedanken, die man bei diesen Plastikfiguren hat, die sind eben sehr, sehr ausschweifend. Aber man kann, und das kannst du im Gespräch eben auch nicht, du kannst das ja in zweifacher Geschwindigkeit abspielen. Du kannst das Ganze ja, also man ist ja irgendwann auf die Stimme geschult und du kannst es ja in doppelter Geschwindigkeit anhören und hast dabei nicht gleich so eine Schlumpfelparade, ne? Also es ist ein bisschen schneller, aber es ist ja immer noch dieselbe Tonhöhe. Und dann schafft man das ganz gut. Aber wir haben auch telefoniert, natürlich. Klar.
Natürlich.
Aber wenn er um 5 Uhr morgens zur Arbeit fährt und ich mich gerade hinlege, dann passt es eben auch manchmal nicht.
Und das ist der Punkt, Brian. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe das ganz oft genutzt, weil ich bin relativ früh auf Arbeit. Mhm. Und da habe ich einfach die Gelegenheit genutzt, wenn ich im Auto sitze und losfahre, dass ich die Sprachnachricht verfasst habe. Das hat immer ganz gut gepasst. Ich habe immer so knapp 30 Minuten zur Arbeit. Die konnte ich dann mit diesem einseitigen Gespräch oder mit dem Monolog ganz gut abdecken. Und das Schöne daran ist, wenn ich dann nach Hause fahre, dann konnte ich mir die Antwort anhören, die ähnlich lang war. Und ja, so hat sich das, deswegen sage ich immer Sprachnachrichten in Hörspiellänge, das hat sich dann wirklich gelohnt, ja. Und was Thorsten sagt, ist ganz wichtig. Man kann irgendwie seine Gedanken erstmal so bringen. Der Nachteil ist tatsächlich, darauf einzugehen. Also ich habe mir das dann streckenweise auch schon angewöhnt, so Bruchstücke zu tippen. Während ich das höre, tippe ich schon so Antworten so rein und schicke das auch schon ab, damit ich nichts vergesse. Sonst muss man sich das Ganze nochmal anhören. Und der Fun Fact am Ende ist, ganz lustig ist immer, dass man am Ende einer solch langen Sprachnachricht immer sagt, Mensch, jetzt ist es wieder so lange geworden, das kannst du dir auch später anhören. Die Erkenntnis so nach 20, 25 Minuten kommt einfach zu spät.
Kenn ich.
Also, ich bin der absolute Hasser von Sprachnachrichten. Also, mit mir kannst du eine Freundschaft mit 3 halbstündigen Sprachnachrichten beenden. Es ist ja meine Zeit, die das kostet, ne?
Ja, natürlich.
Ich fände es cooler, wenn derjenige, keine Ahnung, die Nachricht eindiktieren würde und ich würde dann einfach, keine Ahnung, das etwas holprige Geschreibsel denn mir stattdessen.
Ich dachte, du magst meine Sprachnachrichten. Gut, die gehen keine 30 Minuten, aber.
Die gehen nicht mal 30 Sekunden.
Das stimmt.
Und meistens sind das Louis de Funès, Bud Spencer, Terence Hill oder Alf-Zitate.
Was ist?
Sehr gut. Ja.
Ja, ich hab noch eine Frage zu den Figuren. Wie groß schätzt ihr die Community in Deutschland ein? Das ist ja schon so ein bisschen Special Interest, oder?
Also ich glaube, das sind, ja, absolut. Das ist ein Markt, der in Hongkong startet. Das ist diese Marke Hot Toys. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist so eine High-End-Marke. Es gibt auch noch Marken, die es noch teurer kreieren. Aber die sind so, da, es startet in Hongkong, dann wird der amerikanische Markt befüllt und dann kommen wir. Das ist schon etwas, ich würde mal sagen, so an Facebook gemessen, ich würde vielleicht sagen, sind vielleicht 10.000 Menschen in Deutschland. Es sind nicht alle bei Facebook, aber vielleicht sind es irgendwie 10.000 Sammler in Deutschland, oder Olli? Wenn wir so
mit den Gruppen
4.000-5.000. Aber die sind nicht alle dort, ne? Deswegen.
Also es ist eine Nische, es ist keine Frage, es ist eine Nische, aber ich habe auch den Eindruck, dass das zunehmend populärer wird, dieses Thema so ein bisschen. Es liegt nicht zuletzt daran, dass momentan der Zweitmarkt auch sehr lukrativ für Neueinsteiger ist, weil man da momentan verhältnismäßig günstig einsteigen kann im Vergleich zu von vor noch 2-3 Jahren, sage ich mal. Von daher gewinnt dieses Thema durchaus an Popularität, aber es bleibt natürlich eine Nische. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele das belächeln. Ach, guck mal hier, Barbie-Puppensammler oder so. Aber ich habe nicht wenige in meinem Bekanntenkreis, die dann mal bei mir zu Hause waren zum Grillen oder so und haben sich dann da so eine Sammlung angeguckt und die waren danach dann doch etwas anders eingestellt und haben gesagt, okay, das hätten sie jetzt nicht vermutet, dass man das also ernsthaft betreiben kann, so ein Thema. Andere sammeln Briefmarken oder Taschen oder was weiß ich, Parfümflaschen oder so und ich sammle halt Figuren. Ich habe was Schönes zum Angucken und ja, da gibt's viele, die gesagt haben, okay, das hatten sie so noch nicht betrachtet und gehen dann durchaus mit einer positiveren Meinung raus als vorher.
Da grätsche ich kurz rein. Ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis tatsächlich auch zwei Menschen, die dem Figurensammeln verfallen sind. Lars, da sind wir wieder beim Simon. An dieser Stelle schöne Grüße, Simon.
Von uns auch.
Schöne Grüße. Sammelt, seine Leidenschaft ist das Sammeln von Anime-Figuren in jedweder Fasson. Und dann an dieser Stelle noch Shoutouts an meinen Freund Marcel. Der ist auch wie wir ein Kind der 80er, der hat seine Leidenschaft für Masters of the Universe wiederentdeckt und kauft da alles weg, was nur geht. Ich habe Bilder von der Sammlung gesehen, das ist beeindruckend, sehr beeindruckend.
Also dazu muss man sagen, dass die gerade diese Anime-Ecke, ne, das ist tatsächlich eine Community, die nochmal irgendwie so ein bisschen gesondert betrachtet werden kann.
Also quasi die Community innerhalb der Community, so eine Special-Bubble quasi.
Ja, würde ich sagen. Also wir haben, wenn man sich jetzt in den einschlägigen Facebook-Gruppen bewegt, dann wirst du in einer globalen Figurensammlergruppe, die sich mit Marvel, DC, mit anderen Filmthemen oder so auseinandersetzt, wirst du grundsätzlich keinen Anime-Menschen finden, der Anime sammelt, es sei denn, es geht um so Figuren wie aus Street Fighter oder so eine Sachen wie von mir aus, ja, weiß ich nicht, One Piece oder so, selbst das ist jetzt nicht so richtig vertreten. Also
okay, spannend.
Die haben wirklich, das ist so ein eigener Kreis, weil das meistens, diese Anime-Leute sind meistens auch diese Cosplayer, ja, die dann halt auf irgendwelchen Messen unterwegs sind und Cosplay betreiben, was ich super finde. Also jeder wie er mag und ich finde es super, wenn man sich für was begeistern kann und da spielt es für mich keine Rolle, ob das jetzt Anime ist oder eben Marvel oder Star Wars, dass einer bei der 501 Legion unterwegs ist mit einem zertifizierten Stormtrooper-Kostüm oder so. Da ziehe ich da meinen Hut. Nicht zuletzt, weil ich selber ja auch so ein Verrückter bin, der halt solche Figuren sammelt. Also Actionfiguren halt sammelt. Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Welten, die da so unterwegs sind. Die Anime-Leute und die Leute, die halt so Hot Toys und den Rest der Welt so sammeln. Dazu zählen durchaus auch die Motus, also Masters of the Universe. Die sind in den Sammlergruppen durchaus auch mit vertreten, weil es die auch teilweise in 1:6 gibt von Mondo. Im Vergleich zu diesen Vintage-Geschichten oder diesen neu aufgelegten Motus. Aber die Animes, wie gesagt, es sind schon zwei unterschiedliche Welten, also die jeder für sich seine Daseinsberechtigung hat.
Okay, krass. Das ist eine Info, die war mir nicht so klar. Ich war, in meinem Kopf war es immer so dieses, ich sammle, aber ja gut, das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber der Anime-Bubble sein, aber
Nein, auf gar keinen Fall.
Was Spezielles ist, das dachte ich mir auch schon so ein bisschen.
Ja, also es ist auch nicht so, es ist jetzt auch nicht so, dass die einen sagen, die wollen mit den anderen nichts zu tun haben oder so, dass es zwei Lager sind, sondern es ist einfach so, dass die thematisch irgendwie doch, ich sag mal, ein Stück weit so weit auseinander sind, dass es da einfach keine Berührungspunkte gibt. Ne? Was nicht bedeutet, dass ich das nicht grundsätzlich nicht uninteressant finde, es ist einfach nur nicht mein Sammelgebiet und deshalb für mich als aus Sammlersicht weniger interessant, aber wenn ich über die Comic-Con laufe, dann gucke ich mir die Cosplayer aus dem Anime-Bereich genauso gerne an wie Ghostbusters oder sonst wie. Oder wenn da Händler sind, die Waren ausstellen, dann gucke ich mir da auch die Anime-Sachen an. Ich kaufe mir davon zwar nichts, aber ich respektiere das und ich finde es durchaus auch interessant und sehenswert. So ist es nicht.
Da möchte ich gerne mal noch, bevor der Lars mir das Wort entzieht, da würde ich doch gerne aber noch mal ein kurzes Lob an die Cosplay-Community rausschicken. Ja. Denn eine Freundin, eine sehr gute Freundin von meiner Frau, die macht das. Ich habe Kostüme von ihr gesehen und ich denke mir zwischendurch als wow. Und das alles selbst gemacht, selbst genäht, selbst dies, das. Also, liebe Cosplayer, macht so weiter, was ihr tut. Das ist für mich surreal, weil ich hätte da überhaupt gar nicht die Geduld dazu.
Ja.
Ja. Ich habe ja versucht, Parallelen zu meinem Hobby irgendwie da zu ziehen, zu eurem Hobby. Nämlich, ich sammle ja leidenschaftlich Schallplatten, sowohl gebrauchte als auch Neuveröffentlichungen. Und da würde mich interessieren, habt ihr so besondere Schwerpunkte, so wie ich es bei der Musik habe? Ich stelle mir ja auch nicht alles Mögliche in Schallplattenregal und ihr habt ja vermutlich auch nicht unendlich Platz für Figuren. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, als wenn man bei euch die Tapete gar nicht mehr sieht und alles voll mit Setzkästen ist. Also beschränkt ihr da euch auf irgendwelche Serien? Oder zum Beispiel nur auf Figuren aus Filmen und so weiter. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, gibt es, genauso wie das bei meinem Hobby ist, gibt es auch, sag mal, offizielle und inoffizielle Veröffentlichungen? Weil bei Schallplatten gibt es ja sehr oft Bootlegs, die gar nicht offiziell rausgekommen sind, sondern die man da irgendwie eher so unter der Hand bekommt. Und ich bin da nicht so der große Verfechter davon. Trotzdem nenne ich so ein, zwei mein eigen, weil man sie anderweitig nicht bekommen hat. Also gibt's das bei Figuren auch? Und wie gesagt, das mit den Schwerpunkten bei eurer Sammlung würde mich auch interessieren.
Also mit den Schwerpunkten, damit fange ich mal an, ist es so, dass es bei Olli und mir sehr breit gefächert ist. Das ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen können wir neugierig sein für ganz viele Reihen, die da sind, von Marvel über Star Wars bis hin zu irgendwelchen französischen Komödien aus den 80ern, ist da alles dabei.
Wow.
Bei Olli ist es so, dass Star Wars nicht so ein großes Thema für ihn ist. Da reicht ihm ein Darth Vader und vielleicht noch eine andere Figur, dann ist es damit auch abgetan. Aber bei Olli ist das Comic-Affine sehr, sehr ausgeprägt. Also sag das mal für dich eben, ne? So die ganze Batman-Reihe hat aber auch im Grusel, im Horrorbereich einiges und hat eigentlich ein ganz Dexter ist dabei Inspektor Clouseau und diese ganzen Sachen. Also das sind sehr abgefahrene Themen. Bei mir ist es dann auch Special Agent Davy Cooper aus Twin Peaks oder bei mir gibt's mehr Star Wars noch. Ich orientiere mich gerade sehr an 70er, 80er Figuren. Das heißt, nicht Figuren, die in der Zeit hergestellt worden sind, sondern aus der Zeit, also so Back to the Future, E.T., diese großen Themen. Ich habe mir auch gerade ein paar Mogwais bestellt. Da gibt es allerdings 1:1 in der Größe. Da gibt es einen Hersteller aus, ich weiß gar nicht, wo der Trick or Treat heißt. Genau, die haben da gerade so eine ganz gute Auflage hergestellt. Und somit sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Also das ist thematisch so bunt wie ein Plattensammler, würde ich sagen. Das ist auch so, dass Platten übrigens für mich auch ein großes Thema ist, auch Bootlegs. Ich bin ein großer Prince-Fan. Die ganzen 90er, 2000er Jahre, auch 80er, sind völlig bestückt mit Bootlegs von Prince. Und von daher ist das ein Thema. Und das gibt es auch bei Figuren. Es gibt durchaus Figuren, die ohne Lizenz hergestellt werden. Und die sind sogar sehr gut. Also die sind manchmal besser als die von den Major-Firmen, die das machen. Ich denke da an, ist denn hier der Alfred und so, wie heißt es? Mars Toys, ne? Mars Toys ist das, ja, die gibt es. Und dann gibt es aber auch Bootlegs. Es gibt also auch Figuren, die durchaus nachgemacht werden, weil die Auflagen sich von dem Haupthersteller erschöpft haben und dann werden die nachgemacht. Das gibt's auch. Es gibt also auch Bootlegs. Es gibt zum Beispiel von diesem Batman aus den 60er Jahren. Da gibt es zum Beispiel Batman und Robin, die heißen dann etwas anders, sind aber optisch eins zu eins identisch mit dem, was da mal offiziell lizenziert rausgekommen ist.
Und zum seid ihr da Puristen oder sagt ihr, das kommt uns nicht, also sagt ihr, es kommt uns nicht ins Haus oder habt ihr, nennt ihr auch sowas
euer? Olli und ich sind, glaube ich, sehr, also sind wir beide sehr locker. Wir haben zum einen haben wir gerne die Originale, aber wenn die dann weg sind und man kommt dann an eine Third-Party-Version und die ist sehr gut, dann sind wir da nicht abgeneigt. Oder, Olli?
Es kommt ja auch dazu, dass bestimmte Charaktere von den großen Major-Labels gar nicht aufgelegt werden. Also Hot Toys zum Beispiel, die tun sich unheimlich schwer damit, irgendwelche Schurken zu bringen. Mhm. Du kriegst immer nur die Helden, aber die Schurken, die bleiben irgendwie in der Schublade. Und da finden sich dann halt Third-Party-Hersteller, die eben dieses Thema dann aufgreifen. Und so kann man die Sammlung dann natürlich auch komplettieren oder ergänzen, um die Charaktere, die eben einem noch fehlen. Dazu kommt auch, dass gerade so die großen Labels wie Hot Toys und Sideshow, die sind halt sehr fixiert auf die großen Lizenzen, ne? Also die trauen sich halt an kleinere Lizenzen nicht ran und da hat sich jetzt eine italienische Schmiede gefunden, die nennt sich Caustic Plastic. Die kommen aus Italien und die trauen sich wirklich so an Lizenzen ran, eben wie Bud Spencer und Terence Hill und John Wayne und Inspektor Clouseau, Nosferatu natürlich. Die machen jetzt die Universal Monsters, da kommt ein neuer Frankenstein und die trauen sich halt so an Lizenzen ran. Es gibt einen Toshiro Mifune aus Die Sieben Samurai. Den bringen die in zwei unterschiedlichen Versionen, einmal als Samurai und einmal als Ronin. Also das muss man sich erstmal trauen, an die Thematik ranzugehen und davon Figuren zu produzieren, die sie dann auch verkaufen. Und von daher ist man da wirklich dann auch unterm Strich auf Third-Party-Hersteller angewiesen, um eventuell an Charaktere ranzukommen, die von den Großen einfach nicht beachtet werden. Hinzu kommt auch noch, und dann schließe ich meinen Monolog hier auch wieder, hinzu kommt auch, dass Hot Toys halt aus Asien kommt und in Asien eben, ich sag mal, andere Prioritäten einfach da sind. Die fahren halt unheimlich auf Iron Man ab und auf die ganzen Marvel-Sachen und die stehen halt unheimlich auf Star Wars zum Teil und bringen da entsprechend Charaktere halt raus und lassen einfach alles links liegen, was jetzt außerhalb dieser Blase praktisch noch existiert. Gibt so viele schöne Sachen, die man bringen kann, die vielleicht jetzt nicht so massentauglich sind unter Umständen, aber das fassen die halt nicht an, ne? Und deswegen muss man halt oftmals auf Third-Party-Hersteller zurückgreifen oder aber sogar auf in der Custom-Szene halt gucken, dass irgendwelche Leute dann ein sogenanntes Kit-Bashing betreiben. Die bauen dann aus verschiedenen Figuren eine neue Figur zusammen und ja, dann muss man sich so irgendwie behelfen. Aber das macht das Hobby halt letztendlich auch wieder ein Stück weit interessant.
Ich mach da mal wieder die Reingrätsche. Ich glaube, das ist meine Aufgabe für heute Abend. Zwischendurch mal zu grätschen. Ich bewege mich ja in der Community, da ist es der Terminus Bootleg ja absolut nicht tragbar.
Ja.
Ich sammle gut mittlerweile nicht mehr so viel. Ich versuche meine Sammlung eher zu verkleinern, weil sie wurde wirklich irgendwie zu groß. DVD Blu-rays. Und in der Community ist Bootlegging, das ist ein absolutes No-Go. Weil das sind in der Regel irgendwelche, ich mache jetzt einfach mal kurz einen Diskurs. Ein Exkurs, Entschuldigung. Das sind in der Regel irgendwelche shady Labels, die nehmen ein komplett bekacktes Master und rotzen dir irgendwie so eine Scheibe hin, die höchstwahrscheinlich nicht mal noch ein Inlay hat. Und dann schmeißt du das Ding in den Player deiner Wahl und guckst dir dieses Bild an und denkst dir, jo, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und dafür habe ich 25 Euro bezahlt. Ich wollte mal nur weil das dieses Wort Bootleg, das da bimmelt alles bei mir. Aber ich kenne auch Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die auch Figurensammler sind, die eben auch auf die Third-Party-Lösung zurückgreifen, weil du es schlicht und ergreifend von den, ich nenne sie mal, Major-Herstellern nicht bekommst. Weil, sagtest du ja auch, der Fokus da halt woanders drauf liegt. Aber ich glaube, das ist dann nicht so schlimm wie jetzt bei einem Medium wie Film oder so oder bei einer Vinylscheibe. Ich weiß es nicht, man möge mich korrigieren.
Ja, dir bleibt ja letztendlich nichts anderes übrig. Also ich glaube, das lässt sich auf alles übertragen. Ob du jetzt von Filmmedien sprichst oder von Audioaufnahmen meinetwegen, es gibt Dinge, die werden offiziell nicht produziert, weil sie meinetwegen nicht lizenziert werden oder weil die Lizenz dafür einfach nicht da ist oder ausgelaufen ist oder was weiß ich, dann musst
du... Oder man gar nicht weiß, wer diese Lizenz überhaupt vergeben hat.
Ja, genau. So sieht's aus. Ja. Und dann musst du ja letztendlich auf in dem Figurenbereich spricht man nicht von Bootlegs, da spricht man von sogenannten Knockoffs. Mhm. Da musst du halt auf einen Knockoff von einem Third-Party-Hersteller ausweichen, weil du sonst nicht rankommst. Gleiches gilt natürlich für einfach Figuren, die out of print sind. Auch da gibt es, also Knockoff ist vielleicht jetzt auch wieder falsch, weil ein Knockoff ist eigentlich eine Reproduktion einer offiziell lizenzierten Figur. Muss ich wieder gerade biegen. Also Knockoff ist tatsächlich ein Abguss praktisch von einer bestehenden Figur, die deutlich günstiger angeboten wird, weil meinetwegen im gleichen Werk gefertigt oder so und dann abgezweigt. Da spricht man von Knockoffs. Bleiben wir bei dem Begriff Bootleg. Wenn du jetzt eben was haben willst, was anderweitig einfach nicht verfügbar ist, weil es eben nicht produziert wurde, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Und das gilt im Filmbereich genauso. Es gibt mit Sicherheit Filme, die werden von einem Verleih einfach nicht auf dem physischen Medium ausgelegt. Da bleibt dir letztendlich, ja, da bleibt dir nichts anderes übrig.
Bin ich absolut bei dir. Und auch das Out-of-Print-Thema, das lässt sich eins zu eins auf den Filmbereich umlegen.
Mhm. Ja. Aber Olli Thorsten, ich habe das richtig verstanden, das ist schon eher so ein Männerding, oder? Also das ist, wenn ihr Figurensammler euch trefft, dann ist das vermutlich eine reine Würstchenveranstaltung, oder? Da sind wenige Damen
Sausage
dabei.
Sausage Party.
Sausage Party. Also es gibt auch Sammlerinnen, auf jeden Fall. Da gibt es einige und die sind auch in der Szene ganz, ganz normal mit drin. Also es ist völlig, da wird auch kein Unterschied gemacht, aber sie sind in der Unterzahl. Das ist so. Das ist tatsächlich, es gibt mehr männliche Sammler. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber irgendwie, ich kann gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir Jungs das darüber irgendwas kompensieren, was die Mädels über diesen Weg nicht machen müssen. So, ich weiß nicht, was da los ist. So, wenn sie das sehen.
Oder haben die Kerle eher diese Sammlungsneigung? Kann das sein, irgendwie, dass wir uns die Sachen gerne hinstellen?
Oder sie wollen nicht erwachsen werden?
Ich glaube, dass wir früher vielleicht gewisse Spielzeuge nicht bekommen haben. Bei mir ist es diese legendäre Superman-Geschichte.
Oh Mann.
Dass
in der unteren Mittelschicht auf jeden Fall.
Genau, dass meine Mutter sollte mir damals diesen Superman von Mattel mitbringen, liebe Grüße. Und sie hat mir eine grüne Leuchte mitgebracht und ich habe diesen Superman nie bekommen.
Das war nah dran.
Und das hat, da leide ich heute noch.
Ein Trauma ausgelöst.
Also.
Ja. Also. Ich möchte zu meiner Ehrenrettung noch ganz kurz was zu Bootlegs sagen. Prince hat immer Tapes rausgegeben an irgendwelche Radio-DJs oder so und hat gesagt, hier, hör mal. Die Dinge sind in Umlauf gekommen. Wir haben uns die Sachen dann sind Studioaufnahmen gewesen, die in minderer Qualität, absolut, gebe ich recht, dann auf CD gepresst worden sind. Er hat das immer wieder getan, er hat es immer wieder rausgegeben. Da gab es nicht die Putzfrau im Studio, wie immer gesagt wurde, die sich die Sachen rauskopiert hat oder so. Das ist völliger Quatsch. Er hat das verteilt. Er hat auch vielen Musikern immer etwas zugeschickt. Wenn er jetzt Joe Cocker oder so einen Song geschrieben hat, hat er dem Demo hingeschickt. Und der ist halt nicht achtsam damit umgegangen und dann ist es in Umlauf gegangen. Dann haben wir uns diese Bootlegs alle gekauft, das haben alle Prince-Fans getan. Und wenn er es dann offiziell rausgebracht hat, was er meistens nicht hat, weil er nie den Blick zurück hat und immer nur nach vorne geguckt hat und was er vorher gemacht hat, hat ihn nicht mehr interessiert. Also bist du da auch nicht mehr rangekommen. Aber wenn jetzt nach seinem Tod die Sachen rauskommen, wir kaufen uns ja auch alle die Originale. Also zu unserer und seiner Ehrenrettung. Wir haben uns die Bootlegs gekauft, weil wir süchtig waren nach dem neuen Stoff und haben dann aber natürlich auch immer das Original im Schrank stehen gehabt. Da wurde auch nicht gechinged irgendwie, ne? Das nochmal eben dazu. Ja. Also die Einstellung ansonsten kann ich aber genau teilen. Das ist klar.
Ja. Natürlich hast du als Fan, gerade als Fan, die Bootlegs. Wer sonst soll sie kaufen? Das ist mir vollkommen klar.
Wir konstatieren, Green Lantern ist Superman auf Wish bestellt.
Ja.
Heute hätte ich den gerne noch, aber den gibt's nicht mehr.
Ja. Ich kann diesen gefühlsmäßigen Letdown absolut nachvollziehen. Ich will Superman. Hier, das ist doch Superman, oder? Nein, ja. Das ist er nicht.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz auf diese Unterzahl der weiblichen Sammlerschaft eingehen wollen. Wir haben mal statistisch geguckt, wie die Hörerschaft bei uns aussieht in unserem Podcast und ich habe festgestellt, dass wir im Durchschnitt, sage ich mal, rund 30% weibliche Hörerschaft haben, was unseren Podcast angeht. Und ich finde, das ist ein Das ist ein ganz guter Schnitt, weil, gut, nur ist die Frage, wie kommen diese 30% zustande? Wir haben ja zwei sexy Stimmen, wie wir festgestellt haben.
Sehr.
Da ist es wahrscheinlich egal,
darauf
ob wir...
wollte ich gerade hinaus.
Ja. Da ist es wahrscheinlich egal, ob wir die Packungsbeilage von einer Aspirinpackung vorlesen oder tiefschürfende Gespräche führen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja vielleicht auch ein Indikator dafür, dass das popkulturelle Interesse bei den weiblichen Hörern oder in der Frauenwelt zunehmend ist, was ich durchaus begrüße. Und in der Sammler-Community explizit gibt es wirklich einige Frauen, die eben auch sich für die Figuren interessieren und die auch so Custom-Arbeiten machen. Die bauen Dioramen, die nähen Klamotten, die machen so eine Geschichten. Und das finde ich gut. Also warum auch nicht? Und es darf auch gerne ruhig mehr werden, weil sowas auch bei Sammlertreffen und so dieses Sammlertreffen auch beleben kann.
Dass die Sammlertreffen nicht wirklich nur zu einer Sausage-Party ausarten. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Ich kann nur von mir zu Hause hier ausgehen. Ja. Meine Frau ist ein ähnliches Baujahr. Und die hat zum Beispiel, deswegen, ich wollte da weg von, dass das irgendwas Biologisches ist. Ich glaube, es ist eher ein, jetzt kommt der Anglizismus, ich glaube, das ist eher ein Mindset, wie man aufwächst, wenn man zum Beispiel, was ja auch jetzt wieder sehr, sehr aktuell ist, die Kids heutzutage, die 16-, 17-Jährigen, die schauen die 80er-Jahre-Cartoons, die wir uns samstags morgens auf Sat.1 angeschaut haben. Meine Frau hat zum Beispiel einen Tallneck, einen Lego-Tallneck aus Horizon Zero Dawn, steht bei uns auf dem Sideboard, dann die Snakey, die Razer Snakey, also Razer, man kennt die Razer-Marke. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen. Dann haben wir noch zwei Witcher-Figuren da stehen, okay, das sind meine. Und ein TIE Fighter steht da. Ja, ich glaube, Olli, du sagtest das, oder Thorsten was, ich weiß es nicht mehr genau. Ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal das einfach anschaue und mir denke, oh, das sieht schön aus.
Ja. Aber einfach mal was Schönes sehen, ja.
Und wenn das dann auch eingerahmt ist durch meine vielen Special Editions und Mediabooks, die ich habe, ich möchte jetzt nicht prahlen. Auf keinen Fall. Ja, aber ich finde es zum Beispiel, und da können wir ja quasi so eine Art Schnittmenge zwischen unseren beiden Podcasts schließen. Es ist zum einen schön, dass, ich meine, sammeln. Man trifft sich auf Events. Es ist ja auch eine Art Come Together. Und socializen, dass die Menschen auch mal wieder bemerken, es ist nicht schlimm, wenn man mit anderen Menschen redet und wenn man gemeinsames Thema hat. Und genauso ist es mit Alf. Jetzt habe ich eine krasse Brücke geschlagen.
Ich grätsche ganz kurz ein, bevor wir zu Alf kommen. Das ist genau das, was du sagst. Wenn ich diese Figurensammelei nicht angefangen hätte, dann hätte ich wirklich viele wirklich super Menschen nie kennengelernt.
Den Thorsten zum Beispiel.
Den Thorsten als allererstes, aber ich habe auch andere viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich heute auch befreundet bin, tatsächlich im Physischen befreundet bin. Und da kommen wir jetzt dann zu deiner Brücke, die wir geschlagen haben. Wenn ich das nicht gemacht hätte und diese Sammelleidenschaft nicht hätte, dann würden wir heute nicht miteinander sprechen.
Das unterschreibe ich 150%ig.
Oder?
Ja.
Ja. Ich lag heute Morgen, Hörer unseres Podcasts kennen die Geschichte schon, wieder bei der Akupunktur. Ich habe noch 3 Sitzungen vor mir und hatte mir zur Entspannung, die lassen da mal irgend so einen esoterischen Scheiß laufen, wo ich immer eher aggressiv werde, als dass ich mich entspannen kann. Habe ich mir gedacht, ich höre mir noch mal einen Podcast von euch an. Ein bisschen aus Interesse, ein bisschen aus Vorbereitung für diese Sendung. So. Und
was, du lässt dich da spicken wie ein Rehrücken und hörst dabei unseren Podcast? Ja. Ich fühle mich geehrt.
2 in die Wade, sehr schmerzhaft.
Out.
6 in den Rücken und 2 in die Hände. Diese Handdinger verstehe ich immer nicht, aber gut, das ist...
Zieht sich alles zusammen gerade.
Ja. Ist nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt, aber es ist auch nicht so schön, wie es sein könnte. So liege ich da und höre euren Podcast, finde ja die Musik ganz toll, finde sie wirklich sehr Alf-ähnlich auch, also man muss auch daran denken. Und ich habe zu dem Inhalt, das war die Folge 8 übrigens, die ich mir angehört habe mit diesem Witz, mit diesem Renaissance-Witz, der da von euch ein bisschen ausgebreitet wurde. Und ich hatte dazu Gedanken, und zwar, was mich interessiert, so dass wir alle mit Alf irgendwo, die einen mehr, die anderen weniger groß geworden sind, das ist ja normal. Aber wie ist es, wie habt ihr euch jetzt gefunden, dass ihr euch gegenseitig sagt, ich finde Alf so geil, ich könnte mir vorstellen, da einen Podcast drüber zu machen. Ich finde das schon ein bisschen speziell, nicht, das klingt ein bisschen negativ, meine ich aber gar nicht so. Aber das ist ja, weil Alf ja auch zu Unrecht ein bisschen aus der Popularität raus ist, ist etwas Nostalgisches geworden für mich. Ich habe dir, Lars, bei unserem Treffen, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, gezeigt, dass ich diese Neka-Figur auch habe. Und ich habe jetzt Neka gesagt, weil du auch Neka gesagt hast. Olli hat mal mich trainiert, dass ich Neckar sagen soll. Aber diese Alf-Thematik ist auch für mich gut, weil ich glaube zu wissen, dass es auch eine Jim Henson-Figur ist. Könnt ihr gleich sagen, ob das so ist oder nicht. Aber wie habt ihr euch gefunden und festgestellt, darüber können wir einen Podcast machen? Das interessiert mich brennend.
Ja, das würde mich auch interessieren.
Ich kann da ja mal anfangen. Brian kann mir da gerne reingrätschen. Im Endeffekt haben wir uns vor 15 Jahren kennengelernt, als wir an derselben Straßenecke angeschafft haben und haben sehr schnell gemerkt, dass wir humortechnisch eben so auf einer Welle lagen. Also genau, Wellen muss man, das sind eigentlich mehrere Wellen. Also wir beide mögen unglaublich gerne Bud Spencer und Terence Hill Filme und eben auch das Gesamtwerk Rainer Brandts. Also was der alles so über die Jahrzehnte synchronisiert hat. Eben bei mir sind es eben auch die Louis de Funès Filme. Die findet Brian eigentlich auch ganz gut, glaube ich.
Nein, doch.
Und doch.
Oh.
Und dann sind es eben auch so einige Sitcoms. Und da haben wir eben dann irgendwann auch gemerkt, ja, Alf ist so etwas, was ständig, sagen wir, uns in unserem Alltag begegnet, weil wir ständig mit Alf-Zitaten ja um uns rumwerfen, genauso wie wir mit Bud Spencer und Terence Hill-Zitaten, also den Deutschen, gerne mal um uns rumwerfen und unsere Umgebung da ein bisschen irritieren.
Ja.
Teilweise. Und schön ist, wenn Brian und ich dann aufeinander hocken, dann können wir das alles mal rauslassen. So nach einer gewissen Zeit, glaube ich, sagt Brians Frau zu Hause gerne mal, boah, ey, du musst dich langsam mal wieder mit Lars treffen. Das muss alles mal wieder
True
raus.
True Story.
Das,
ist so.
Da muss man ein echter Purge mal wieder.
Ja, ist wirklich so.
Und dann ist es auch wieder gut für ein paar Tage. Also so haben wir die gemeinsame Leidenschaft für Alf eben entdeckt. Und letztes Jahr, weiß nicht, ist mir irgendwann mal die Hutschnur geplatzt, als wir uns dann ständig wieder über irgendwelche Folgen und Gags unterhalten haben, dass ich gesagt habe, Brian, ey, komm, lass mal Podcast machen.
Das ist eine wahre Geschichte. Und ich glaube, das war der Tag, dem du bei mir zu Besuch warst und wir Supermänner gegen Amazonen geschaut haben.
Oh Gott.
Hör auf zu.
Keine Glanzleistung von Rainer.
Ich finde den immer noch großartig. Hör auf zu wiehern, Grete. Nein, aber tatsächlich, als der Lars brachte das an, ey, ich hätte da Bock drauf und ich habe gar nicht überlegt. Also das war überhaupt gar keine, oh, will ich das? Das war sofort, ja cool, lass uns das machen. Und dann haben wir uns so dann die Regularien überlegt, wie wollen wir das machen, besprechen wir. Ah, gut, es war relativ früh klar, dass wir chronologisch vorgehen und dann noch das ganze die ganze Technik zu klären. Die ersten 4 Folgen klinge ich noch etwas wie aus der Kloschüssel. Das ist aber meinem Headset geschuldet und der Lars war so nett und hat mir dann sein Tischmikrofon, wie war das, auf Lebenszeit verliehen. Genau.
Ja. Dauerleihgabe.
Eine Dauerleihgabe auf Lebenszeit, genau. Und seitdem klinge ich auch ein bisschen besser. Gut, gegen meine komische Stimme kann ich nichts tun, aber das liegt halt in der Natur.
Oh, ich bitte dich.
Oh, ich werde ja ganz rot.
Metzger-Sopran.
Ah, ja.
Ich finde die Stimme ganz in Ordnung, muss ich sagen.
Ja. Ja, wir haben uns auch schon sehr schnell entschieden, dass wir jetzt nicht irgendwelche Szenen reinschneiden, weil ich finde es eigentlich das Lustigste immer, wenn Brian mir Szenen erzählt, weil ich finde, er kann es mal so wunderbar wiedergeben. Manchmal möchte ich mir so bestimmte Exerpts aus den Podcasts rausschneiden und mir da eben sie hinterlegen als SMS-Tonen oder so, also weil ich es einfach so wunderbar finde. Ja. Und ich habe das Gefühl, jedenfalls von den Rückmeldungen her, dass den Leuten das auch gefällt, dass wir das einfach nacherzählen. Gut, dann sind wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mehr ganz so textfest. Wir versuchen das natürlich, aber es im Ganzen wiederzugeben, ist ja auch manchmal schwierig. Aber eben, weil es nicht so ganz bunt rein ist, irgendwie, glaube ich, gefällt das auch wieder. Es hat dann auch eine gewisse Authentizität.
Ja. Was kommt als nächstes? Die Brennschere? Deine Zahnbürste? Du benutzt meine Zahnbürste? Deine ist doch die grüne, oder?
Sie war es.
Ja, sehr schön.
Das ist einfach, das ist diese Serie in a nutshell. Es sind diese wundervollen Dialoge, die mich jedes Mal kaputt machen. Und ich weiß genau, irgendwann im Laufe dieses Abends wird die Frage kommen, was ist denn eigentlich deine Lieblingsfolge? Es gibt so viele, aber mir ist spontan vorhin eine eingefallen. Lars, das Fenster zum Garten, ich werde dir einen halben Punkt geben.
Ich feiere das ja total. Ich feiere das ja total, wenn man so detailverliebt und so, also es sind die Details, auf die es immer ankommt. Und das, wenn man denn so diese Passagen rezitieren kann und so, das finde ich großartig. Was ich mich natürlich frage ist, habt ihr diese Leidenschaft zu Alf denn unabhängig voneinander entwickelt oder ist das so ein so eine Gemeinschaftsliebe, die gewachsen ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
Unabhängig. Also, ja, wie gesagt, Lars und ich haben uns kennengelernt vor roundabout 15 Jahren. Und ich bin ja Baujahr 1977 und ich habe tatsächlich mit meinen Eltern, die, da war ja damals im Fernsehen, war ja hier auch Werbung, hier neue Serie, tralalala, hoppsasa. Und ich durfte das tatsächlich mit meinen Eltern schauen. Und was aber das Spannende ist, jetzt, 30 Jahre später, versteht man diesen Humor mit 48 Jahren viel besser als mit 11.
Ja.
Das sind Dinger ja, dabei.
Du verstehst plötzlich manche Gags zum allerersten Mal. Du checkst auch endlich manche kulturellen Referenzen. Und wenn man die eben nicht mehr checkt, dann machen wir das ja im Podcast so, dass wir da wirklich recherchieren und den Leuten auch erklären, wo das herkommt. Wir beschreiben ja auch teilweise, wenn es da Unterschiede gibt zwischen dem Originalton und der deutschen Synchro.
Dr. Brinkmann.
Und Thorsten hat ja vorhin den Renaissancefürsten angesprochen. Da gibt es eben gerade in dieser Folge 8 gab es eben einen Witz, wo es um Dekoration, um Tapezieren oder irgend sowas geht. Es geht auf jeden Fall um innenarchitektonische Maßnahmen im Hause Tanner. Und da sagt Alf denn zu Willy, als der eben sag mal, eine sparsame Benutzung von Tapete und Postern anmahnt, meint er eben, ja, an dir ist ja ein Renaissancefürst verloren gegangen. Und das ist zum Beispiel ein Gag, da lacht man, da habe ich wahrscheinlich auch als Kind drüber gelacht, aber ich wusste gar nicht warum. Als Erwachsener habe ich auch drüber gelacht, wusste aber wirklich nicht warum. Es ist auf jeden Fall irgendwie, kam so verrückt daher. Und als ich dann tiefer reingegangen bin und am Ende auch noch meine Schwiegermutter gefragt habe, die Kunsthistorikerin ist, hat sich da ein halbes Universum aufgefaltet um diesen Gag herum. Also da gibt es manchmal Sachen in dieser Serie, wo du denkst, alter Falter, das hätte ich ja nicht gedacht und gerafft habe ich das erst recht nicht. Mhm. Und deswegen finde ich das schön, dass wir das auseinandernehmen. Und deswegen ist so eine Podcast-Episode über eine Alf-Folge, die, keine Ahnung, 23 Minuten oder so.
20 maximal.
Ja. Dann plötzlich ist diese Podcast-Episode mal 90 Minuten lang. Eigentlich wollen wir so ungefähr eine Stunde halten, aber das klappt eben manchmal nicht. Manchmal gibt es einfach zu einer Folge viel zu viel zu
erzählen. Und das Puppenspiel.
Wie viele Folgen habt ihr vor? Wie viele Staffeln gibt es?
Wir machen alles durch.
Vier Staffeln.
Wie vier Staffeln?
Vier Staffeln mit etwas über 100 Folgen.
Ah ja.
Also in vier Jahren sind wir fertig.
Ich glaube, ich habe die mal alle am Stück gesehen. Ich bin mal mit dem Bremer Sportbund nach Kalea mit dem Bus gefahren.
Die Bremer Sportbund.
Ja, mit dem Bremer, Sportbund in einem Bus nach Kalea, 26 Stunden hin, 26 Stunden zurück. Mit an Bord der Sohn des Busfahrers. Und der Sohn des Busfahrers, großer Alf-Fan, ich weiß nicht, vielleicht war es auch einer von euch beiden, hatte die Videos mit, alle Alf-Folgen, und hat sie 26 Stunden hin und 26 Stunden zurück nonstop abgespielt. Also es kann sein, dass ich alle Alf-Folgen mal auf zwei Busfahrten
am Stück gesehen habe.
Ja. Also Lars.
Heute machen das die Leute auf Twitch.
Lars, das war jetzt aber jetzt wirklich nicht der Bremer Sportbund, drei Athleten. Also bitte.
Ja, das ist.
Okay, es waren vier.
Ich hab's aufgerundet.
Ich schreibe mir das alles auf.
Für die Kritik.
Was ich sehr interessant finde ist, und ich erkläre auch gleich, warum die Frage jetzt von mir kommt, was ich sehr interessant finde ist, dass ihr ja die Folgen wirklich zerlegt bis ins Kleinste, A, und B, dass ihr da auch, und da weiß ich nicht genau, ob es eine Interpretation ist oder ob das die Intention, dass der Macher von der Serie ist, dass ihr halt da drin bestimmte Verweise, kulturelle Verweise, was du gesagt hast, Lars, kulturelle Verweise rauserkennt oder rausfiltert. Warum frage ich das? wir beschäftigen uns ja in unserem Podcast auch unter anderem mit Hörspielen und ein ganz großes Thema ist ja die Gruselserie von Europa bei uns, die Neon-Gruselserie. Und es gibt dazu eine Webseite, die sich mit dieser Serie sehr umfangreich befasst. Und da wird ja wirklich also da werden diese einzelnen Folgen dieser Hörspielserie wirklich auch so zerlegt und da werden Sachen raus abgeleitet, wo ich mich frage, also ich glaube nicht, dass H.G. Francis eine Hörspielserie für, weiß ich nicht, für Geschichtshistoriker gemacht hat, sondern es sollte Kinder und Jugendliche für eine halbe Stunde gruseln. Deswegen meine Frage dahingehend, was glaubt ihr denn, welche Intention hatten die Macher denn bei Alf eigentlich primär im Sinn? Also für mich persönlich als Nicht-Kenner, sage ich mal, natürlich kenne ich Alf, aber ich bin da natürlich nicht so tief in der Materie drin wie ihr. Aber aus meiner Sicht ist das eine Serie, die für ja Kinder und Jugendliche und Erwachsene, also eine Familienserie gleichermaßen ist, leichte Kost, man soll sich 20 Minuten lang mal zerstreuen, man hat da so ein außerirdisches Knuffeltier zu sehen, Familie Tenner mit den üblichen Problemen einer Familie mit Frau, Mutter und Kindern. Wie seht ihr das? Also wenn ihr das so explizit zerlegt, was ist die Intention der Macher oder ist das vielleicht auch nur eine Interpretation dessen, was da gezeigt wird?
Ich glaube, es ist ein Stück weit ein bisschen von beidem. Zum einen glaube ich, also was heißt glaube ich, ich bin sehr der Meinung, dass die Macher da schon so ein bisschen eine Subversivität, ihr wisst, was ich meine.
Subversivität, ja.
Subversivität. Dieses komische Fremdwort. Nein.
Im Subtext.
Ich glaube, dass die Macher, danke, im Subtext da schon so ein bisschen was einweben wollten, was sich ein bisschen an die erwachseneren Zuschauer richtet. Mhm. Ich meine, was Lars und ich natürlich machen, das ist, man könnte es despektierlich nennen, Nitpicking. Aber ja, manche Dinge sind halt wirklich einfach zu offensichtlich, als dass man sie als jetzt Erwachsener einfach anders bewertet als Kind. Es ist natürlich ein sehr interpretativer Spielraum. Man webt da auch seine eigene Meinung, seine eigenen Erfahrungen so ein bisschen mit ein. Aber ich persönlich, und deswegen finde ich es gut, dass der Lars und ich das machen, ich finde es für mich persönlich sehr spannend, was ich für mich da rausziehe nach dem 20. Rewatch. Lars, hilf mir.
Ja. Hilfe, Hilfe. Lars, aufwachen.
Wobei soll ich helfen?
Wo war ich unsicher? Hör mal, du Kaltgleise.
Also ich würde sagen, Sitcoms sind halt immer Produkte ihrer Zeit.
Ja.
Und kulturelle Referenzen, die absolut klar waren in dem Moment, wo die Folge das allererste Mal ausgestrahlt wird, machen vielleicht 40 Jahre später keinen Sinn mehr oder hinterlassen ein großes Fragezeichen. Und da reden wir ja auch nur von der Ursprungskultur erst einmal. Und deswegen müssen wir, wenn wir dann über die deutsche Synchro reden, wo man vielleicht etwas stehen gelassen hat oder etwas anderes genommen hat, muss man plötzlich über zwei verschiedene kulturelle Referenzen sprechen. Nämlich man hat vielleicht im Deutschen dann ab und zu mal eine Parallele aufgemacht zum deutschen Fernsehen der damaligen
Otto
Zeit.
Walke.
Genau, oder man hat es dann versemmelt, genau. Oder und man hat es in der Ursprungskultur genauso gemacht. Und deswegen muss man plötzlich, nicht nur plötzlich, man muss dann halt mal über so Sachen reden wie, wer war Joe Namath, wer ist Kathy Rigby oder auch, keine Ahnung, wer war Connie Chung? Ne? So Beispiele aus den letzten Episoden, die mir jetzt gerade so einfallen. Und da kann man dann mal einen Augenblick drüber reden und vielleicht ist da dann auch plötzlich bei dem einen oder anderen mal ein Ausrufezeichen im Kopf, also ein Aha-Erlebnis nach 40 Jahren, das wäre doch toll. Und ich finde, dass nur das kann den Mehrwert eines Podcasts ausmachen, wenn wir bloß die Folgen noch einmal nacherzählen würden und uns dabei bepissen würden. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute interessieren würde.
Das würde auch Spaß machen.
Ich hatte natürlich eher Angst, dass wir zu viel machen in der Hinsicht. Aber wie gesagt, die Rückmeldungen sagen mir ja was anderes, dass es den Leuten durchaus gefällt, wenn wir das ein kleines bisschen auseinandernehmen. Weil nacherzählen können die meisten Alf-Fans diese Folgen ohnehin. Das brauchen sie von uns nicht.
Also das würde ich jetzt auch nicht, also das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen, sondern was ich halt interessant, also der Aspekt, der mich dabei interessiert und den ich halt auch wirklich interessant finde, ist eben, dass ich davon ausgehe, dass man dass man leichte Fernsehkost geboten bekommt und das, was Brian angedeutet hat im Subtext, letztendlich da aber auch irgendwie entweder ja kulturelle Verweise eingebaut werden oder auch meinetwegen gesellschaftskritische Aspekte gebracht werden, die im Grunde so, ja, fast schon so wirken, als wenn man da so, ja, wie so eine Lobotomie, weißt du, so, man guckt sich was an und erwartet eigentlich was ganz anderes und geht aus so einer Folge dann raus und denkt sich so, Alter, was wollten die mir jetzt eigentlich sagen? Ist es jetzt eigentlich falsch, Thunfisch im Haar zu haben oder nicht? So einfach mal so aus der Luft gegriffen. Das finde ich ganz interessant. Und was du gesagt hast, Lars, also da würde ich schon unterscheiden, ob man jetzt über die Synchro bestimmte Dinge, also nicht glatt bügelt, aber bestimmte Dinge abändert, weil ich dem deutschen Publikum das einfach nicht anbieten kann, wenn von mir aus von, weiß ich nicht, Pizza Hut, kennt man ja in Deutschland nur auch, aber wenn da halt von einer Fastfood-Kette gesprochen wird, die man in Deutschland einfach nicht kennt, ja, und da
ja,
wird
klar,
dann drauf,
aber ich hab,
ja?
Ich habe ja gerade das Beispiel Kathy Rigby gebracht, die wurde im Deutschen auch einfach stehen gelassen und es wurde nicht weiter erklärt, wer das
und
ist.
Und damit hast du mich
und
echt
ich kann mir
überrascht.
Nicht denken, ja, und ich kann mir tatsächlich nicht denken, dass irgendjemand oder dass die Mehrheit der ALF-Zuschauer in den 80er Jahren wusste, wer Kathy Rigby ist. Und deswegen finde ich es einerseits interessant, solche Sachen zu erklären. Andererseits finde ich es dann, wenn man eine Stelle im Deutschen komisch findet, finde ich es dann interessant, ins Englische zurückzuspringen und zu gucken, was ist eigentlich an der Stelle gesagt worden.
Das mache ich auch
und
oft.
Total interessant ist es denn, wenn du zwei verschiedene Dinge hast einfach und dann hinterher überlegst, warum sind die im Synchronstudio darauf gekommen, das so zu machen? Und da geht es mir eigentlich gar nicht so darum, warum man etwas, oder na klar, es geht mir auch darum, warum etwas gesagt oder gemacht wurde. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, ALF war ja eigentlich komplette Familienunterhaltung und hat damit ja auch etwas für alle geboten. Für die Kinder gab es die lustige kleine Puppe, die Wohnung verwüstet
und die Katze fressen will.
Genau, und die Katze fressen will. Und für die Erwachsenen gab es eben den ein oder anderen Gag, der nur für sie gedacht war. So, und nach 40 Jahren musst du es halt teilweise erklären.
Also ich bin da ein Riesenfan von, davon mal ganz abgesehen. Ich finde das super, dass man eben aus so einer ja vermeintlich banalen Unterhaltung so viel ja tiefsinnige Sachen rausholen kann und eben da Sachen entdeckt, auch 40 Jahre später noch Sachen entdecken kann, die einem vorher gar nicht bewusst waren oder ja, die einem vorher gar nicht aufgefallen sind. Und da bin ich ein Riesenfan von. Ich mag das, dieses Nitpicking, was du gesagt hast, ja. Brian, das ist fast schon so eine Passion von mir, auch so Filmfehler aufspüren, wenn weiß ich nicht, einem da so ein Diktiergerät ins Gesicht gedrückt wird und ich sehe, da ist gar keine Kassette und der kann gar nicht aufnehmen. Ja, presumed innocent, aus Mangel an Beweisen, am Ende kommen sie aus dem Gericht und der Reporter hält dem ein Diktiergerät hin, da ist keine Kassette drin, man sieht es völlig und auf sowas finde ich gut und das, ich finde da
ein Gedächtnisprotokoll.
Da rennst du bei mir offene Türen ein.
So, oh. Ja, aber das sorgt einfach auch dafür, dass man sich damit halt auch mal auf eine andere Art und Weise auseinandersetzt. Ne? Und deswegen ist eben ALF in dem Fall jetzt eben nicht einfach nur so eine schnöde Familienunterhaltung, sondern man kann sich damit auch anders auseinandersetzen und da eine ganze Menge finden. Finde ich gut.
Ich würde da kurz das Beispiel anbringen, allein schon in Folge 1, wenn der Militärmensch vor der Tür steht und es ist auf Deutsch wie auf Englisch. Perfekt. Wir haben schon die Büro gespendet. We gave it the office. Und das ist eigentlich schon dass das amerikanische Militär zu der Zeit, ich meine, das war die Zeit des Kalten Krieges. Die sind ja von Tür zu Tür gegangen und haben Spenden gesammelt und machen sie wahrscheinlich immer noch. Und das sind so Sachen, die habe ich als 10-Jähriger halt nicht verstanden. Und die verstehe ich halt jetzt so ein bisschen mehr und das macht den Gag für mich halt noch ein bisschen besser.
Ja, naja, natürlich, ja. Man erlebt es halt anders.
Ja. Und ich freue mich auch noch so auf zukünftige Episoden, wo zum Beispiel nochmal andere Themen verhandelt werden. Wir haben allein, glaube ich, 3 Folgen, wo es um Suchtproblematiken geht. Da geht es einmal um Alkoholsucht, es geht um Drogensucht, es geht um ja etwas in Richtung Spielsucht. Ich meine, bei ALF ist das mehr so eine Spekulation, in die er sich hineinsteigert und quasi fast den Tennis das Haus unterm Arsch wegspekuliert.
Oh, Lars, trigger mich doch nicht so. Ich bin dein imaginärer kleiner Saufkumpan. Mann!
Ja, super.
Willkommen, Schlafsaalkönigin. Immer noch im Zeichen des Wassermanns.
Wir hatten doch mal eine Couch. Wir lassen sie reinigen und verbrennen.
Und verbrennen.
Oh, Hilfe.
Oh Gott.
Vielleicht will der Thorsten ja auch noch mal was sagen. Der ist die ganze Zeit so still. Ja,
Ich hatte schon diverse Ansätze, aber ihr habt einfach zu viel zu erzählen.
Nee, das ist...
Und ich habe mal gehört, wenn erwachsene Menschen sich unterhalten, dann soll ich nicht stören.
Das ist, wenn Lars und ich von alleine gelassen werden, das ist schwierig, uns wieder einzufangen. Oh.
Ich habe da auch einen Buddy hier, den kriegst du auch nicht gebremst. Ich wollte eigentlich was ganz anderes mal von der grundsätzlichen Philosophie, mich technisch, Puppenspiel, die Zeit rennt, wir müssen ja da auch nochmal, für mich ganz wichtig. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es gab damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Flat Eric erinnert, das ist diese Mr. Oizo Geschichte, das war Anfang 2000. Ja, große Geschichte dahinter, das ist eine Puppe gewesen, die irgendwie auf dem Müll gefunden wurde und die wurde dann umgebaut und bla bla bla. Am Ende war es eine Jim Henson-Puppe, fast animiert, so, also auch mit elektronischen Gelenken und. Ich weiß, die Dinos sind offiziell Jim Henson-Puppen. Wie ist es bei Alf? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin mir sehr sicher, ich würde jetzt einen großen Haufen Geld in die Mitte des Tisches schieben und sagen, da war auch Henson's Creature Shop mit dran. Ich bin mir aber nicht ganz sicher und ich bin mir nicht sicher, wie da damals mit umgegangen wurde. Ob das so ein bisschen unterm Tisch gehalten wurde, also von wegen, dass Alf, dass das ein bisschen aufrechterhalten wird, dass er ein Außerirdischer ist und das gar nicht so ausgeschlachtet wurde, dass das Puppe aus dem Hause ist. Was wisst ihr darüber? Und würdet ihr über so eine Hintergründe auch in einem Podcast irgendwann nochmal reden? Würdet ihr sozusagen auch so ein bisschen Making-of nochmal machen? Steht das auch noch an?
Würden wir definitiv. Ich habe mal ganz kurz eine Kurzrecherche gemacht. Die ersten paar Hits sagen mir, dass Jim Henson ein sehr großer Fan der Puppe war.
Ah.
Und wollte, dass die Alf-Puppe auch in der Muppet-Show auftritt. Ich würde für mich daraus ableiten, dass Jim Henson dann nicht involviert war. Aber Lars, das recherchieren wir dann nochmal. Genau, das war jetzt nur kurz 5 Sekunden mal kurz geschaut.
Nee, das kann ja gut sein. Das wäre ja auch gut, also wenn es da noch andere kreative Menschen auf der Welt gibt, die, sowas machen können.
Nein, aber ich habe deine Frage verstanden. Und das sind natürlich so Sachen, die möchten wir natürlich auch beleuchten. Wer hatte die Idee für die Nase, für die Ohren, für die Nase, die sich zurückzieht, wenn er sich cornered fühlt quasi. Ja, die Puppenspielerei hatten wir, glaube ich, ja schon beleuchtet, dass es 3 verschiedene Menschen waren.
Mhm. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Ja. Da wart ihr euch noch nicht ganz einig, ob es 3 oder 4 waren sogar irgendwie. Ich glaube, es sind dann 3 unterm Strich gewesen.
Es gab ja jemanden, der in diesem Kostüm steckte, wenn diese Laufszenen auch im Intro benutzt wurden. Und dann gab es die Puppenspieler. Das müssten ja 2 Hände gewesen sein, also auf jeden Fall 2, wenn nicht mehr, ja. Also gleichzeitig oder verschiedene Puppenspieler?
Nee, gleichzeitig.
Gleichzeitig, ne? Ja, genau.
Deswegen war das Set auch so kompliziert und deswegen gab es kein Studiopublikum, weil das einfach alles viel. Um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass Alf quasi was Greifbares und Wirkliches ist.
Ich glaube, du wirst dein Geld verlieren, lieber Thorsten.
Ja.
Aber was ich auf jeden Fall weiß aus dem Kopf ist, dass es da beim Produzenten Überschneidung gab. Nämlich dieser Bernie Brillstein oder Brillstein war auch Produzent von Jim Henson und war eben auch Produzent von Alf.
Okay.
Aber ja, gut.
Das wäre die Schnittmenge.
Es gibt manchmal diese Geschichten um diese Puppen. Und am Ende münden sie meist alle immer in dieser Jim Henson-Welt. Und interessant, dass es möglicherweise nicht von ihm war. Ja, siehst du, hab wieder was gelernt.
Wie heißen die? Klappmaulpuppen.
Klappmaulpuppen, ja, genau.
Das ist eine Klappmaulpuppe, ja.
Ja.
Da habt ihr mich jetzt kalt erwischt.
Auch noch ein Tipp. Der Podcast Popkultur ist auch super. Haben die auch mal Alf behandelt? Gab es da Alf schon
mal? Die haben auch mal Alf behandelt. Mhm. Und die waren sogar so lieb, dass die uns mal in einer Folge
erwähnt haben, unseren Podcast. Ja. Weil ich habe mich bei dem mal gemeldet, als es um einen meiner absoluten Lieblingsfilme ging. Wir reden ja hoffentlich gleich noch mal ein bisschen übers Kino. Ich bin ein absoluter Fan vom kleinen Horrorladen. Mhm. Dieses Musical, was dann ja eben auch ein in den 80ern ein Film
Steve
war.
Steve Martin als Zahnarzt war so Moranis, großartig.
Steve Martin als Zahnarzt. Und eben die Pflanze war eben auch eine Puppe. Und die war, glaube ich, wirklich aus Jim Henson's Werkstatt.
Ja, definitiv.
Frank Oz war da auch beteiligt. Und ja, und da hatte ich mich bei denen gemeldet und dann hatten die lustigerweise unseren Podcast dann erwähnt, weil wir sind ja thematisch, weil Alf ja auch eine Puppe ist, da jetzt gar nicht so weit von weg. Und da haben es Gott sei Dank ein paar Hörer zu uns rüber geschafft. Wir sind ja sonst ein hoffnungslos vernischter Podcast mit einer kleinen, treuen Fangemeinde, aber wahrscheinlich nicht so viele, wie ihr sie mittlerweile habt nach 3 Jahren. Mal gucken, wo wir landen. Aber wir freuen uns jetzt schon, dass da eben auch immer so viel Rückmeldung kam. Habe ich auch gerade gedacht bei dem Thema mit, ist Alf aus der Henson-Werkstatt? Mhm. Kann ich unter Garantie werden wir da Zuschriften bekommen aus unserer HörerInnenschaft und dann werden wir hören, was die darüber wissen. Wir werden ständig komplettiert. Wir kriegen ständig Anregungen und neue Infos. Und da merke ich immer wieder, mein Gott, wir sind nicht die absoluten Nerds. Wir sind so Semi-Nerds, Brian und ich. Die richtigen Nerds sind da draußen und bei denen freue ich mich, dass die unseren Podcast erwählt haben.
Ja, das kennen wir auch.
Kino.
Mit dem Verbessern. Kino, genau. Was mit Kino?
Ja, was mit Kino?
Ich gehe nicht mehr ins Kino. Nee, komm, ja. Hau ab.
Ich?
Nee.
Lars, du wolltest noch was wissen wegen meinem geborenen Slogan im Kino, bitte Fresse halten. Da wolltest du noch.
Ja, weil ich das absolut gefühlt habe, als du das allererste Mal in einer Folge erzählt hast, dass dir das so auf den Senkel
vollkommen
geht.
Vollkommen zu Recht.
Dass Leute sich ins Kino setzen, eine sündhaft teure Karte in einem Kinoplex erworben hat und sich dann da hinsetzen und die ganze Zeit auf die Leinwand einreden oder miteinander reden. Hm. Ich habe das nie verstanden. Für mich ist das Kino ein heiliger Ort. Ich komme dahin, ich habe eine teure Karte bezahlt, ich habe teures Fresschen, was ich da um mich herum drapiere. Ich will das genießen und ich will nichts anderes hören als diesen Film. Bei einer Komödie darf gelacht werden, bei einem traurigen Film darf meinetwegen geschnieft werden und es darf jemandem auch mal in einer Schreckszene, in einem Horrorfilm das Popcorn aus der Hand fallen. Aber ansonsten gilt doch bitte Fresse halten im Kino. Verdammte Axt, ist das so schwer. Kann man nicht einmal seine Gedanken in seinem eigenen Kopf behalten?
Ja.
Es ist so schlimm.
Ja.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Geht doch einfach in eine Kneipe oder so, wenn ihr reden wollt.
Ja. Dann
geht nicht ins Kino.
Oder geht zum Friseur.
Oder guck dir die Scheiße.
Guck dir
die Scheiße zu Hause auf Blu-ray an. Da kannst du die ganze Zeit deinen Fernseher anschreien.
Ist billiger, da kannst du auch deine Spaghetti aus der Dose zu essen.
Schlimm, ey. Spaghetti aus der Dose.
Oder Ravioli.
Oder Ravioli aus der Dose,
ja.
Ich hab jetzt zuletzt die Grenzerfahrung gemacht in Captain America A Brave New World. Ein Film, den ich mit etwas kritischen oder gemischten Gefühlen reingegangen bin. Eigentlich wollte ich den gar nicht im Kino gucken, aber letzten Endes hat es mich dann doch ins Kino verschlagen. Der geht knapp 2 Stunden und ich habe noch nie so viele Leute erlebt, die während der Vorstellung aufstehen und pinkeln gehen. Was hat das Privatfernsehen nur verursacht, dass die Leute es einfach nicht mehr schaffen, einfach mal 2 Stunden lang ihren Urin bei sich zu behalten? Und dann kommt auch dazu, und ich musste diesmal wirklich auch was sagen, dass die sitzen und quatschen.
Ja.
Und irgendwann hat's mir dann gereicht. Hab mich vorgebeugt und hab gesagt, Alter, ey, schreibt euch Briefe. Ich habe die Vorstellung hier bezahlt. Das ist hier keine kostenlose Nummer.
Hast du gemacht?
Habe ich gemacht.
Hast du mich gefühlt dabei, als du das gemacht hast?
Ja.
Stimmt.
Hast du gesprochen und dabei an mich gedacht?
Ja, ich habe, glaube ich, sogar dabei gespuckt, als ich gesprochen habe.
Das ist normal.
Es ist wirklich so ätzend. Dann saß noch eine vor mir, die hat ihre Brille auf dem Kopf drauf gehabt. Also nicht auf der Nase, sondern so auf dem Kopf, ne? Und gut, dass ich einen Kopf vor mir habe, ist ja die eine Sache, aber wenn die Scherben denn dieses Licht irgendwie noch bündeln und ich dadurch abgelenkt, wirklich, und dann beugst du dich vor und sagst, kannst du bitte deine Brille runternehmen und die kickt mich an wie ein Auto und will eigentlich wissen, was ich eigentlich von der will. Und die sagt,
Olli hat auch die Hasskappe auf.
Ja, total.
Ja, ätzend. Ja, und da wundert man sich denn, dass Kino halt immer weniger Zulauf kriegt. wenn ich für so einen Abend mit zwei Personen einen kleinen braunen Schein hinlege und dann so ein Erlebnis habe.
Das erinnert mich,
bringt mich nicht weiter.
Das erinnert mich an das Evil Dead Remake. Ich glaube, es war 2018. Da war ich mit meiner Frau auch im Kino. Und eine, so anderthalb schräg Reihen vor uns, saß so ein Dude, der seiner Freundin ständig erzählt hat, ja, nee, und das ist ja alles gar nicht so schlimm und ja, und jetzt guck mal, was die da jetzt machen und Ding und Dong. Und irgendwann habe ich mich vorgebeugt und habe gesagt, alle, halt endlich deine dumme Fresse. Halt dein Maul. Ich kann da nicht so diplomatisch sein, wie Lars vielleicht wäre oder du, Olli, oder
wir
du,
Thorsten. Wir werden immer mehr.
Nee, ich kann das nicht. Ja. Und dann guckt er mich dumm
an. Du hältst mich für diplomatisch? Ja.
Und dann guckt er mich noch dumm an und ich sage, was guckst du so dumm? Guck auf die Scheißleinwand und halt dein Maul. Und da habe ich mich wieder hingesetzt.
Der Imperator
spürt, dabei gewesen.
Wir werden mehr.
Oh. Und ich konnte den Film natürlich nicht mehr genießen. Und es war in dem Jahr, das gehört jetzt nicht hierher, ich war auf jeden Fall ein paar Wochen allein zu Hause und dann habe ich mir die österreichische Blu-ray gegönnt, weil da ist ja der Extended Cut drauf und dann habe ich diesen Film nochmal geschaut. Und ich sage es jetzt, das Evil Dead Remake, sowas Knüppelhartes hatte ich seinerzeit schon ewig lang nicht mehr gesehen. Meine Güte, komplett humorlos. Lars, du könntest dir den nicht ansehen. Weil der Lars ist etwas zart beseitet.
Das muss es auch geben.
Das ist wirklich so. Ja,
ja, nee, ja, Kino. Ich laufe bei so einem Horrorfilm immer im Verbandskasten rum. Aber ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich frage mich natürlich, bin ich vielleicht in meiner Jugend mal so nervig gewesen, dass sich so ein 45-jähriger Opa auch mal umgedreht hat zu mir oder zu uns, wie wir da im Kino saßen und gequatscht haben. Und mittlerweile ist man halt ja auf der anderen Seite. Aber wie Brian sagt, das kann manchmal auch, keine Ahnung, ein Gleichaltriger sein, der keine Manieren mehr hat oder der eben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr hat und sich nicht mehr einen 90-minütigen Film angucken kann. Oder geschweige, wenn der länger ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe das mal bei Rückkehr des Königs erlebt, Herr der Ringe 3. Oh Gott, es ging gar nicht. Also Menschen unter 20, ich glaube, die sind auf der Hälfte, war ich froh, dass sie rausgegangen sind.
Ja.
Heidewitzka, Herr Kapitän.
Aber denk, Lars, denk an unser wunderschönes Kinoerlebnis Indiana Jones and the Dial of Destiny. Das war schön.
Film scheiße, Company war gut.
Ja. Oh, danke.
Ja, also ich muss dazu sagen, also ich Gruß vom Mikrofonständer.
Boing.
Boing. Das ist mein neuer Nachrichtenton. Boing. was ich sagen will,
ist Prothese.
Also ich habe nichts dagegen, wenn kurz mal irgendwie getuschelt und was kommentiert wird, ja, mache ich auch. Da ich sage, Alter, was ist denn da passiert?
Ja, das liegt in der Natur
der Sache. Ja, eben. Das ist ja eine normale Reaktion. Aber wenn dann halt wirklich da in epischer Breite da gequatscht und diskutiert wird und der halbe Film erklärt wird und was weiß ich, das geht dann gar nicht. Was ich aber auch sagen muss, ich habe ja die Premiere von Avengers Endgame erleben dürfen im Berliner Zoopalast, der knüppeldicke voll war. Und da muss ich sagen, du hast ja von der Hälfte des Films gar nichts mitgekriegt, weil da, also das war wirklich ein Event. Also da, das war kein Kinoabend, das war ein Event. Das ging schon damit los, dass dieses Marvel-Logo auf der Leinwand zu sehen war und einfach mal kompletter Jubel ausgebrochen ist. Und mit jedem Charakter, der dann dazugekommen ist, hat man den Dialog gar nicht mehr verstanden, weil die Leute da echt gefeiert haben. Und das finde ich auch wie anders, auf der anderen Seite natürlich auch wieder toll, wenn es so ein Community-Ding ist, ne?
Also man, ja, so ein gemeinsames Erlebnis mit Leuten, die man nicht kennt. Das ist
dann völlig in Ordnung. Aber wenn man sich jetzt hier, ich weiß nicht, also ich sage ja, wenn man sich dann da so einen Film anguckt und da wird halt nur gequatscht. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den zweimal gesehen, den Endgame. Und zwar einmal im Zoopalast zur Premiere, wo dieses Riesenevent war. Und dann guckst du dir nochmal so in unserem Spandauer Provinzkino, wie ich immer so sage, auch der Laden knüppeldicke voll, aber null Reaktion, null. Wo der dann wirklich so da sitzt und dem manchmal so denkst, aber seid ihr tot? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung?
Aber wer geht in die Premiere, ne? Nicht der Otto Normal,
innerlich
sondern
tot.
Der Fan.
Ja. Und als die Widow gestorben ist, ey, da wurde er echt Rotz und Wasser geheult. Also richtig. Brillenträger mussten ihre Brille abnehmen und haben sich mit ihrem T-Shirt die Augen getrocknet. Also ich habe sowas noch nie erlebt, aber ich fand's toll. Also das ist auch die Kehrseite der Medaille. Aber für einen herkömmlichen
Kiel. Die Witwe darf auch nicht sterben, dass die überbleibt. Ne? Also nicht gedacht, da an der Stelle. Egal.
Instant Rimshot hier bitte. Instant Rimshot.
Sorry. Aber ich finde, Olli hat schon das Richtige gesagt am Anfang, nämlich den Schein, den man dafür hinlegt. Also ja. Die Leute haben dann ja, wenn sie im Kino sich nicht benehmen, wenn sie anderen Leuten den Film auf die Art vermiesen, sie machen das ja auf meine Kosten im Endeffekt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt das Ding. Ich meine, ich habe ja, und jetzt können wir ja alle mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir alle so etwas die gleiche Altersgruppe sind, jetzt abgesehen von einem, haha. Ich bin ja nachmittags in die Nachmittagsvorstellung in meiner Kindheit und Jugend noch für 6 Mark gegangen. Ne?
Ja.
Und selbst das war für mich unglaublich viel Geld, weil es im Endeffekt das gesamte Wochentaschengeld war. Ja? Und dafür wollte ich dann eben auch ein schönes Erlebnis haben. Ne? Da war auch kein Geld mehr für, sich noch irgendwie ein bisschen Naschi vorne an der Theke zu kaufen. Nee, da gingst du hungrig rein ins Kino und gingst hungrig wieder raus. Und
ja, dann gehst du raus und sagst,
ich mittlerweile immer noch in ein Kino.
Dann gehst du raus und sagst, die Supernasen 2 gucke ich mir auf keinen Fall an, ne?
Richtig. Und zärtliche Chaoten habe ich gesehen.
Oh, ja. Oh Gottes Willen.
Mit Michael Winslow.
Leck
mich fett.
Das darf doch alles gar nicht wahr sein.
Okay, der ist auch noch aber hinter Get Shorty, der ist auch gleicher.
Lars, wir müssen unsere Freundschaft nochmal überdenken.
Oh. Das, ja, jetzt kommt's raus. Weißt du, es gibt auch bei Brian gibt es eine ganz natürliche Grenze, wo es vorbei ist.
Redline. Die gibt's definitiv.
Ach, welche? Schnell wieder vergessen.
Man ist da halt früher reingelaufen, eben wegen Michael Winslow, weil man den aus Police Academy kannte. Ja, das war halt so ein Ding. Anyway, aber ich bin noch bei der Kohle. Auch bei mir. Ich meine, okay, mir geht's finanziell mittlerweile okay, ja. Aber ich merke in einem Monat, wenn ich 3-mal ins Kino gegangen bin, merke ich das schon im Portemonnaie. Und ich möchte dann auch das entsprechende Erlebnis dafür haben. Ich möchte Erinnerungen haben daran, dass ich einen bestimmten Film im Kino gesehen habe. Und dann sitzt da vor mir so ein Hanswurst.
Ein Dödel.
So ein Neandertaler.
Ich gebe euch einen Tipp. Als Präsident des Haltet im Kino die Fresse Clubs kann ich euch sagen.
Ich dachte jetzt vom Bremer Sportverein.
Geht Bremer Sportbund.
Sportbund, Entschuldigung.
Wollt ihr den Tipp?
Bremer Sportbund.
Was ist denn am Bremer Sportbund? Was ist denn daran so lustig?
Nee, ich liebe es, den Lars kaputt zu machen. Das macht einfach Spaß.
Das klingt irgendwie lustig.
Ich glaube, das hieß, das ist so ein Verein, der heißt Bremer Sportbund.
Ja, nee, ich habe im Hinterkopf noch, als du das vorhin gedroppt hast und Lars sagte, hoho, sind das 3 Athleten? Deswegen ist es so ein bisschen der Running Gag.
Also, mein Tipp, Achtung, Fanfare, geht montags ins Kino. Das war's.
Ja.
Mehr wollte ich nicht sagen. Dann habt ihr Ruhe. Dann könnt ihr zum Beispiel wie ich den Captain America Film ganz alleine im Kino sehen. Ich habe sogar jemanden angerufen im Film. Ich saß wirklich ganz alleine im Kino und habe sogar während des Films jemanden angerufen, weil ich es kann. Weil ich es konnte. Ich habe nur jemanden angerufen und habe gesagt, ich sitze alleine im Kino, wollte ich nur sagen. So, und hab wieder aufgelegt. Ich wollte nur mal im Telefonieren. So. Ich saß mit meiner 3D-Brille, mit meiner Magnum-Ladung, Popcorn und einer viel zu großen Cola und habe mir den Film angeguckt. Das war sehr cool. Das war sehr gut. Also montags.
Ich bin dann froh, dass der Film überhaupt losgeht. Ich bin ja auch schon mal nach Hause geschickt worden, als ich mit einem Kumpel allein im Kino saß und der Vorführer dann sagte, nee, Leute, für 2 Leute mache ich das Ding jetzt nicht an. Ihr kriegt euer Geld und verpisst euch. Das habe ich ja eigentlich im Kino auch schon mal erlebt. Da bin ich ja froh, dass der Film losgeht für mich dann, wenn ich da alleine als einzelner Hansel sitze. Ich würde gerne dieses Kinothema mal dergestalt abbinden, indem ich mich bei euch beiden, Olli und Thorsten, nochmal bedanke, dass ihr mir den Horst Ferrato, wie ich immer sage, so schmackhaft gemacht habt. Ich weilte nämlich zu der Zeit gerade im Ruhrgebiet und da bin ich tatsächlich in Oberhausen ins Kino gegangen, hatte da auch sehr viel Platz für mich, weil ich da, keine Ahnung, hingegangen bin. Und kann mich dann nur noch mal für bedanken, dass das ein sehr schönes Kinoerlebnis war. Es war natürlich nicht Omu, sondern es war die deutsche Fassung, aber auch die habe ich sehr genossen.
Ich habe ihn dir auch empfohlen.
Ferratu. Olli.
Horst Ferratu finde ich auch gut.
Das ist auch das kam aus dem Wichser, glaube ich, ne? Ja. Da war das Horst Ferratu, Laus Linsky, ja.
Ja, genau. Laus
Linsky. Das ist ein Folgenname mal für uns, oder? So Horst
Ferratu. Horst Ferratu? Tut es.
Horst Ferratu mit. Ja. Also, wenn einer von euch beiden oder ihr beide mal in Berlin seid und rein zufällig im Babylon die Originalfassung, also von 1922 laufen sollte, geht da hin und guckt euch das an, weil da spielt das Babylon Orchester live die Musik.
Ui. Fun Fact,
jeder weiß, wer in der Triangel steht.
Fun Fact. Den 1922er habe ich gerade vor 4 Wochen gesehen, weil ich mir die Blu-ray gespendet habe und ich muss tatsächlich sagen, für einen Stummfilm, der über 100 Jahre alt ist, der 90 Minuten geht, meine Fresse, ist das ein Suspense-Monster.
Ja.
Brutal.
Also die müssen sich zu der Zeit, als er entstanden ist, müssen die schreiend aus dem Kino rausgerannt sein.
Mhm. Ikonische Einstellungen. Ich habe mir jetzt auch aus eurer Facebook-Gruppe da irgendwie diesen Kerzenhalter besorgt. Der einem diesen Shrek die Treppe hoch an die Wand wirft als Schatten. Also ach, wirklich.
Grandios. Ja. Grandios, ja.
Sehr. Ja. Aber es gab ja seinerzeit, das erzähle ich vielleicht on air, mit Leuten, die aus dem Kino gehen. Da gibt's einiges. Aber wir wollen es ja nicht so lang ziehen. Vielleicht mache ich jetzt gleich. Beim Exorzisten 73 sind die Menschen auch scharenweise aus dem Kino gerannt.
Ja. Bei der Fliege auch.
Oh. Brandelfliege zeigt euch, wie sie ist. Oh, dieser Film ist, der ist Baujahr 1986 und der ist immer noch so widerlich ekelhaft und ich habe jedes Mal eine Träne im Auge, wenn
sind
sie
die
ihn
aus dem Kino gelaufen?
1986 durfte ich nicht ins Kino, da war ich noch zu jung. Okay. Aber ich, wie gesagt, ich habe jedes Mal eine Träne im Auge, wenn sie ihn am Schluss erschießt und diese Musik noch dazu, das ist The Fly ist ein All-Time-Classic. Cronenberg, der ist sowieso bekloppt, aber lassen wir das.
Ich dachte gerade, The Fly, da gibt es ein Original zu, ne? Da gibt es dann eine auch.
Ja, von 54, mit Vincent Price, genau.
Mit Vincent Price.
Oh, Vincent Price.
Ich habe noch eine Frage. Also mein Interview endet gleich. Ich habe noch eine Frage. Was macht ihr, wenn ihr mit Alf durch seid? 4 Staffeln, 100 Folgen. Gut, da habt ihr noch einiges vor euch. Das wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Ist auch sehr schön. Aber irgendwann ist das vorbei. Dann ist alles erzählt. Und was macht ihr dann? Welche Sitcom kommt
dann? Das
hat
Brian vor 3-4 Folgen schon gespoilert. Brian,
das habe ich nicht. Das habe ich nicht mitbekommen.
Das geht an dich.
Oh Gott, was habe ich jetzt wieder gesagt? Nein. Du holst das Benzin für die Kettensäge. Was habe ich jetzt wieder gesagt? Wir werden auf jeden Fall den Film besprechen, den ich persönlich nicht gesehen habe, tatsächlich. Und jetzt ganz spontan, ohne den Lars jetzt zu überfahren, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass Haare im Thunfisch einfach sich zum Beispiel irgendwelche Filme herauspickt, die wegweisend sind. Da würden mir spontan jetzt beispielsweise Bud Spencer, Terence Hill Filme einfallen, Louis de Funès, da ist ja auch noch genügend Material oder auch so, wie ich sie gerne nenne, Klassiker wie The Warriors von 1979, Untouchables mit Kevin Costner, Fun Fact, wo Sean Connery seinen einzigen Oscar bekommen hat als bester Nebendarsteller. Ich liebe diesen Film, ich liebe ihn. Es gibt so viele Filme, die ich liebe, aber auch so Sachen wie Robocop, die ja auch ein Zeichen ihrer Zeit waren, einfach mal so den jungen Leuten näher bringen, was die aus ihrer Sicht alten Menschen halt so an Filmen gucken. Aber wir sind ja erst 4 Jahre.
Also keine Sitcom. Also ihr bleibt dann bei, ihr würdet dann ein bisschen das Metier wechseln und euch den Film dann widmen oder so. Es muss nicht zwingend eine Sitcom sein. Das ist dann mit Alf auch.
Ja, Brian hat irgendwie offenbar, dann, nachdem er es gesagt hat, vor ein paar Folgen, hat er seine Murmel gelöscht, weil seine spontane Idee war, machen wir danach doch die Golden Girls.
Oh. Stimmt. Wir könnten auch Modern Family machen. Das sind 12 Staffeln. Da haben wir viel zu tun.
Oh.
Dann, das sind aber dann sehr viele First Watches noch, für mich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Dann werfe ich natürlich noch King of Queens in den Hut.
Oh ja, bitte. Limoneneis!
Von der Epoche? Nee, gar nicht. Alf hat in den 80ern angefangen, ne? Ja, klar.
Ja.
Ist in den 80ern angefangen. Ich hätte jetzt noch an El Bundy gedacht, aber das ist, glaube ich, das ist mehr so 90er-Thema auch, ne? Ja.
Zu viel.
Das aber ist auch sehr lustig. Es ist heute manchmal lustiger als früher für mich. So ist das, aber das ist wieder
eine gute Sache. Hat es echt die Golden
Girls erwähnt? Bei El Bundy fehlt mir die zweite Ebene. Da fehlt mir auch, da fehlt mir auch ein bisschen der Witz dahinter, so ein bisschen.
Ja.
Also ja. Da hätte ich wahrscheinlich sehr wenig Spaß dran. Bei Golden Girls ist es schon eine andere Kiste, weil das ja auch für sich, sag mal, ein ganz neues Thema war. Also so eine Alters-WG, so ein Generationenhaus, sowas in der Art. Das sind ja mehr so Ideen unserer Tage. Und das war damals wahrscheinlich absolut legendär.
Also zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, ich weiß am nächsten Tag nicht mehr, was ich alles da gesabbelt habe, wenn wir dann eine Folge aufnehmen. Deswegen höre ich auch immer unsere Folgen nochmal und denke mir, ach Mensch, da warst du aber eloquent. Ach Mensch, da warst du aber ein bisschen kacki.
Ja, aber ich bin mit der Uncut-Version konfrontiert. Ja.
Go ahead, make my day.
Die Bill Cosby-Show kann man nicht machen, ne? Nee, das ist irgendwie nicht so.
Aber es ist natürlich etwas, mit dem ich groß geworden bin, ebenso mit Roseanne, was auch eine meiner Lieblings-Sitcoms ist.
Dann werfe ich den Prinz von Bel-Air in den Ring.
Ja. Also Roseanne ist ja mittlerweile auch schwierig, ne? Also was jetzt Roseanne Barr angeht, aber
nicht zu weit führen, das gehört
Nein. Das gehört hier nicht hin.
Nein. Das machen wir nicht.
Ich weiß gar nicht, es gab so viele Sachen, die man so früher so geguckt hat.
Kennt ihr noch aus Anfang der 80er 6 Richtige, die deutsche? Gab's mal so eine deutsche Kombo, wo der Opa immer geklingelt hat und die Klingel am Daumen hatte, wenn er zur Familie reinkam. Kennt ihr das noch? Sechs Richtige?
Das sagt mir gar nichts.
Nein? Okay.
Nein. Nee. Wow, habe ich gleich was zu googeln.
Ja. Sechs Richtige, sehr, sehr cool. Gut, dann habe ich keine Fragen mehr.
Keine weiteren Fragen? Keine Fragen zur Konfession, Konfektionsgröße, sonstiges?
Nein.
Danke.
Das heben wir uns für. Ja. Ihr Lieben, es war uns ein Fest, würde ich sagen. Ich spreche da, glaube ich, auch für Thorsten. Hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Der Bus kommt gleich. Ding, ding.
Der Bus kommt gleich.
Sind wir zufrieden? Seid ihr es auch?
Der Sportbund holt ihn ab.
Und hat Alf im Gepäck. Hat Alf im Gepäck.
Alle Staffeln.
Großartig. Ja. Ja.
So ist es.
Ihr habt den Lars nochmal kaputt gemacht.
Bremer Sportbund.
Bremer Sportbund.
Das ist Ding, glaube ich, auch nicht so. Ja, ich schicke euch einen Link.
Ne? Bitte. Könnt ihr euch ja. Bitte, gerne.
Vielleicht
wäre ich ja Mitglied.
Großartig.
Ich muss mal gucken,
es klingt ein bisschen wie so SPD-Ortsverein Hasefeld. Ich weiß
ja,
es nicht.
Ja. Ich schaue nochmal nach. Machen wir so.
Sehr schön.
Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Wir mussten durchhalten. Es gab einfach keine Alternative dazu. Oliver, Thorsten, danke, dass ihr da wart. Schön, dass wir uns mal zusammen telefoniert haben, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja.
Schön, dass wir uns mal ein bisschen ohne Skript, ohne Vorgabe unterhalten haben, wie uns der Schnabel gewachsen war. Das schreit nach mehr. Ich hatte sehr viel Freude daran.
Ja, das kann ich nur zurückgeben.
Ich auch, vielen Dank.
Ich kann das, was Lars sagte, nur unterschreiben. War sehr schön mit euch beiden. Sehr angenehm. Cool, dass ihr das möglich gemacht habt. Cool, dass ihr mit uns gequatscht habt.
Ja.
Und ich glaube, das war kein One-Shot.
Das denke ich auch.
Weil da sind sehr, sehr viele, viele Schnittmengen. Ja. 80er-Jahre-Kino, 70er-Jahre-Kino. Oh Gott, bitte mach die Ausleitung, bevor ich vor Freude vergehe.
Ja, ich würde sagen, wir machen das ganz kurz. Wir gehen jetzt zurück an die angeschlossenen Sendeanstalten und machen hier den Deckel drauf, die Klappe zu und den Affen tot. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und ihr da draußen, macht euch noch was Schönes.
zu essen. Keine Ahnung.
Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.